Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnamur.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, erhebt euch stets für Recht und Gerechtigkeit, bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, den 2. Juni 2025, gleich dem 12. Chordat 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Wir besprechen zurzeit die Sure 76, das ist die Sure Insan. Ihre Verse 12 bis 18 lauten:
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا.
Und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind mit einem ewigen Garten und mit feiner Seide, worin sie sich auf überdachten Liegen lehnen und worin sie weder heiße Sonne noch bittere Kälte wahrnehmen werden. Nah über ihnen sind seine Baumschatten, und seine Früchte sind ihnen zum Pflücken sehr gefügig gemacht. Herumgereicht werden ihnen Gefäße aus Silber und Trinkschalen, die wie aus Glas sind, Gläser aus Silber, die sie im rechten Maß bemessen, und zu trinken gegeben wird ihnen darin ein Becher, dessen Beimischung duftender Ingwer ist, aus einer Quelle darin, die Salsabil genannt wird. Im letzten Teil wurde auf den Selbstverzicht jener Rechtschaffenen und Wohltätigen hingewiesen, die, anstelle mit einer Speise ihr Fasten zu beenden, 3 Tage lang jedes Mal nur mit Wasser das Fastenbrechen vornahmen und ihre Speise einem Bedürftigen gaben. Die obigen Verse beschreiben die Belohnung für diese Wohltäter. Sie werden im Jenseits in einem Paradiesgarten voller guter Gaben sein. Denn sie blieben standhaft gegenüber dem eigenen Verlangen und verschenkten das, was sie selber brauchten, an Notleidende, ohne dafür Dank oder Lob zu erwarten. Die göttlichen Belohnungen erfolgen allgemein für Geduld und Standhaftigkeit des Menschen. Seine Geduld und Standhaftigkeit bei der Erfüllung der Pflichten, die Gott für den Menschen festgelegt hat, geduldiger Widerstand gegenüber verbotenen Genüssen und Geduld während Härten und Problemen und Leid, dem der Mensch begegnet. Diese Verse über die göttliche Belohnung geben einen kleinen Blick auf die Wohnstätte derer, die ins Paradies einkehren, frei. Sie leben dort in völliger Sicherheit. Das Klima ist ausgeglichen und angenehm. Weder störende Hitze noch bittere Kälte. Sie tragen seidene Gewänder und ruhen auf prächtigen Bänken und genießen den schönen Anblick der Paradieslandschaft mit seinen Bächen zu Füßen von schattenspendenden hohen Bäumen, deren Früchte so nah sind, dass sie sie mühelos und ohne sich an Dornen zu verletzen, pflücken können. Gott lässt sie von Engeln bedienen, denen er die Gestalt von schönen Menschen verliehen hat. Diese reichen den Paradiesbewohnern alle möglichen Speisen und Getränke in schönen silbernen Schalen. Die Gefäße mit den Getränken muten wie klarer Kristall an. Für die vielfältigen Gaben des Paradieses, welche der Koran und welche die Überlieferung nennen, gibt es im Diesseits nichts Vergleichbares. Die Beschreibung mittels vertrauter Dinge kann uns nur annähernd eine Vorstellung von diesen Gaben geben. Im Vers 17 und 18 verheißt der Koran einen paradiesischen Trunk, der aus einer Quelle namens Salsabil geschöpft wird. Kristallene Becher werden bis zum Rand mit diesem aromatischen, duftenden Getränk gefüllt und den Paradiesbewohnern gereicht. Wir können dieser Stelle in der Sure Insan entnehmen. Erstens, die Belohnung Gottes sind für diejenigen gedacht, die auf dem Wege Gottes und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ständig Geduld und Ausdauer bewiesen haben und deren rechtschaffenen Taten nicht nur zweitweiliger Natur gewesen sind. Zweitens, leibliches Wohl und seelische Sicherheit und Ruhe bilden die große Belohnung Gottes im Paradies. Die Rechtschaffenen und Geläuterten kommen in diesen Genuss. Drittens. Im Paradies herrschen sehr angenehme Temperaturen, ähnlich wie das milde Wetter im Frühling, welches weder kalt ist noch heiß. Viertens. Im Paradies gibt es Diener, die unentwegt den Paradiesbewohnern zur Verfügung stehen und für alles sorgen, was sie brauchen. Nun wenden wir uns den Versen 19 bis 22 der Sure Insan zu. Dort heißt es:
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.
Und unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher, um sie zu bedienen. Wenn du sie siehst, hältst du sie für ausgestreute Perlen. Und wenn du dort hinsiehst, wirst du unbeschreibliche Wonne und ein großes Reich sehen. Sieh, diese Paradiesbewohner haben grüne Gewänder aus Seide und auch Brokat an, und geschmückt werden sie sein mit Armreifen aus Silber. Und zu trinken wird ihr Herr ihnen ein reines und reinigendes Getränk geben. Dies ist ja der Lohn für euch, und euch wird für euer Mühen gedankt. Zu Beginn dieser Verse werden zuerst die Paradiesdiener beschrieben. Es sind junge Knaben von schöner Gestalt, die dienstbereit und eifrig zwischen den Paradiesbewohnern umhereilen. Daraufhin werden paradiesische Gaben genannt. Diese sind so vielfältig und endlos, dass keiner ihrer müde werden wird. Gott stellt den Paradiesbewohnern ein unbegrenztes Leben und ein endloses Reich zur Verfügung und bereitet ihnen eine unbeschreibliche Ehre. Sie werden in Seide und Brokat gekleidet und mit silbernen Armbändern geschmückt und nehmen einen königlichen Rang ein. Schon in den vorhergehenden Versen war von aromatischen, köstlichen Getränken die Rede, die den Paradiesbewohnern gereicht werden. Aber der reine und reinigende Trunk, Sharaban Tauran, der ihnen laut dem Vers 21 der Sure Insan zu trinken gegeben wird, ist etwas Besonderes und nicht vergleichbar mit den anderen Getränken. Denn es sind nicht die Paradiesdiener, die diesen Trunk reichen, sondern es ist Gott selber. Sharaban Tahuran ist ein Getränk, das Geist und Seele der Paradiesbewohner von jeglichem schmutzigen Belag befreit. Im Gegensatz zu dem weltlichen Wein, welcher die Vernunft verschleiert und den Menschen betrunken macht und von Gott entfernt, wird der Sharaban Tahur, der reinigende Paradieswein, die Schleier weichen lassen und den Menschen die Würde verleihen, in der Nähe des Herrn zu weilen. Wir können uns im Zusammenhang mit diesen und den anderen Versen der Sure Insan merken: Erstens, die Paradiesbewohner leben wie Könige in Palästen. Sie weilen in herrlichen, schönen Gärten und blicken auf ein großes Reich. Ihnen stehen Diener zur Verfügung, die unentwegt für ihr Wohl sorgen. Zweitens, Gott beschert jenen einen prächtigen Lohn, die im Leben den Notleidenden helfen, ohne von ihnen eine Gegenleistung oder Dank zu erwarten. Drittens, alle Gaben der Welt sind in Gottes Hand, und immer wenn wir etwas tun, um Gottes Zufriedenheit zu erzielen, bedankt er sich für unsere Mühe und belohnt sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dariush Khaje Nuri mit dem Titel Afsus. Das heißt Schade.
Afsus, Cenab-ı بهار زندگانی دلشو وان مرغ ترم که نام اون بود شبا ندانم که کی آمد غم فردا نخوری این یک دم عمر غنیمت شمری فردا که از این دیر فنا با 7000 سالگان سر به سری
افسوس چه نامه جهان تشون وان تازه بهار زندگانی دشون وان مرغ ترم جناب بود شبا ندانم که که آمد که شد ندانم که که آمد که شد ندانم که آمد که شد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, die Sie uns in der neuen Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute begleiten. Auch heute dürfen wir wieder mit unseren Informationen über diesen weltbekannten iranischen Dichter bei Ihnen zu Gast sein und wollen heute mehr über die Quellen und das Ursprungsmaterial berichten, das Ferdowsi für sein Meisterwerk Shahnameh, das zum Nationalepos Irans wurde, verwendet hat. Dazu wollen wir Sie näher mit den kulturellen Umständen und der literarischen Situation zu dessen Lebzeit bekannt machen. Wir hoffen, Sie finden die Zeit, uns dabei zuzuhören. Hören Sie heute zunächst einmal, wie der Meister selbst seine Situation in Verse gefasst hat. Basi ranj bordam dar in sal si, ajam zende kardam bedin parsi. Peyafkandam az nazm kakhi boland, ki az bad baran nayabat gezand. Namiram az in pas, ke man zende am, ke tukhme sokhan ra parakandam.
Auf Deutsch bedeuten die Verse Ferdowsis etwa: So sehr habe ich mich in diesen 30 Jahren bemüht. Und das persische Volk habe ich durch dieses Persisch belebt. Ich sterbe nicht, denn ich bin verewigt, da ich die Samen der Sprache überall gestreut habe.
Wir sagten, dass Abul Qasim Ferdowsi zu einer Zeit lebte, in der die alten Geschichten der Iraner in großer Blüte standen und die historischen Überlieferungen und Mythen unter den Leuten von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Die Geschichtenerzähler hatten großen Zulauf und die Menschen lebten mit der Freude und Trauer über die großen Pahlevane und Helden wie Rostam, Siavash und Esfandiar. Kurz erwähnt hatten wir auch, dass es außer den mündlichen Überlieferungen schriftliche Aufzeichnungen von Geschichten und wahren Ereignissen gab und sehr viele Gelehrte und Dichter sich mit der Sammlung und Wiedergabe dieser beschäftigten. An dieser Stelle können wir Yadegar Zarir, Karname Ardashir Babakan oder den Bahram Chubin Name und andere mehr nennen. Ferdowsi hat alle diese im Volk vorhandenen Quellen genutzt, und sein großes Nationalepos Irans anzufertigen. Er konnte alle diese Mythen, Erzählungen, Geschichten, Erinnerungen und Elegien als gemeinsames Erbe des Volkes in seinem Nationalepos Schahnameh, dem Buch der Könige, vereinen und verewigen. Sowohl die mündlichen Überlieferungen als auch die schriftlichen Aufzeichnungen wie das Chodai-Normak, das Buch der Herren, eine Sammlung der Legenden rund um die Kajaniden, die vom Sassanidenkönig Chosro II. Parviz in Auftrag gegeben worden war, das unvollendete Schahnameh von Dariri, das Schahnameh Abu Mansuri und andere Werke gehörten also zu den Quellen für das Werk Ferdowsis, und er erwähnt dies auch in seinen Versen. Schon vor Ferdowsi hatte also Dariri etwa 930 bis 976 nach Christus mit einem Schahnameh begonnen, was er jedoch durch seinen frühen Tod nicht vollenden konnte. Auch Ferdowsi hatte in dieser Zeit, das heißt zu Lebzeiten Dariris, Gefallen an den alten Erzählungen und historischen Überlieferungen und Mythen gefunden und begann diese zu sammeln. Er wusste auch, dass Dariri mit der Zusammenstellung und Dichtung eines Schahnameh beschäftigt war. Als er dann über den Tod Dariris erfuhr, entschloss er sich, dessen Werk weiterzuführen. Zu dieser Zeit stand ihm das Schahnameh Abu Mansuri noch nicht zur Verfügung. Das Schahnameh Abu Mansuri wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, auf Anordnung von Abu Mansur Muhammad bin Abdelrazzaq, dem Herrscher von Tus, durch mehrere Gelehrte gesammelt und verfasst. Und dieser Schahnameh wiederum wurde dann von Dariri verwendet. Ferdowsi hat in seinem Buch der Könige Abu Mansur als den ersten Sammler der alten Geschichten und Mythen der iranischen Geschichte erwähnt und die Art und Weise der Sammlung dieser Geschichten als Weg zu deren Verewigung gepriesen. Im Vorwort zu seinem Schahnameh hat er der Entstehung des Schahnameh Abu Mansuri ein ausführliches Gedicht gewidmet. Aus diesem Vorwort kann man entnehmen, dass eine der Hauptquellen des Schahnameh Abu Mansuri das zuvor schon erwähnte Chodai-Normak oder Buch der Herren war, das aber nur verstreut an verschiedenen Orten vorhanden war. Der Herrscher von Tus, Abu Mansur Abdelrazzaq, beabsichtigte nun, das mit Hilfe von Quellen aus erster Hand in der Pahlavi-Sprache ein besseres Werk zu schaffen. Deshalb berief er 4 betagte zarathustrische Oberpriester aus Herat, Tus, Sistan und Neishabur zu sich. Alles, was diese nun in mündlicher und schriftlicher Form auf diesem Gebiet wussten und besaßen, sammelte er und verfasste sein Schahnameh in Prosa.
Auch andere Geschichten wie die vom Geblüte Rostams, die nur zum Teil im Schahnameh Abu Mansuri vorhanden waren, aber die die Menschen auf dem Lande kannten, verwendete Ferdowsi. Dr. Manoucher Murtazavi, Literaturprofessor und bekannter Ferdowsi-Kenner, sagt: Dies zeigt, dass Ferdowsis sowohl mündliche Quellen als auch eigenständige Pahlevan-Geschichten nutzte. In der Biografie Ferdowsis steht, dass er für die Sammlung von vertrauenswürdigen und originalen Exemplaren oder Überlieferungen der Erzählungen und Mythen des antiken Iran sehr große Anstrengungen unternommen hat und sogar in verschiedene Städte reiste, um diese zu sammeln. Auf diese Art und Weise hat er letztendlich dann seinen gesamten Besitz verbraucht. Ein Beispiel ist seine Reise nach Bukhara, um ein Exemplar von Shahnameh Abu Mansuri zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Ferdowsi bei der Dichtung seines Shahnameh die Namen der Erzähler, von denen er die Geschichten gehört hatte, und derjenigen, die sich zuvor um die Sammlung seines solchen Nationalepos bemüht hatten, zu erwähnen und somit an sie zu erinnern. Anhand dieser Widmungen wird erkennbar, dass die mündlichen Quellen und Überlieferungen bis zum Ende der Samanidenzeit und dem Beginn der Ghaznavidenherrschaft üblich waren. Dies macht auch die historische Dienste Ferdowsis und seines großen Werks für die Bewahrung dieser alten Überlieferung noch deutlicher. Das Shahnameh ist insgesamt gesehen eine unvergleichliche Sammlung von iranischen Mythen, Heldenepen, historischen und halbhistorischen Überlieferungen, Märchen und Geschichten in langer oder kurzer Form. Mit seinen etwa 60.000 Versen ist es das längste Heldenepos auf der Welt. An dieser Stelle noch einmal die Worte des deutschen Orientalisten Theodor Nöltke zu Ferdowsis Shahnameh. Dieses Nationalepos ist so großartig, dass kein anderes Volk seinesgleichen besitzt. Ferdowsi hat alle diese Erzählungen und Geschichten mit außerordentlicher Proportionalität und Harmonie und genauestens im Rahmen der Ereignisse der Geschichte des iranischen Volkes von Beginn bis zum Einzug des Islams in Iran in poetischen Form gebracht. Unbestreitbar ist, dass das große Ziel Ferdowsis die Erfassung aller vorhandenen Quellen war. Diese Quellen kann man grob in drei Kategorien einteilen. Erstens, offizielle historische Quellen, die von Forschern und Geschichtsschreibern in den ersten Jahrhunderten des Islams, wie zum Beispiel Tabari, Mas'udi oder Ibn Nadim, genutzt wurden. Zweitens, eigenständige Geschichten und Erzählungen wie die Geschichten von Rostam, Esfandiar, Som, die Rache des Siowasch oder die Erzählung von Bijan und Manije. Drittens, mündliche Überlieferungen und Geschichten, die verstreut weitergegeben wurden und die Ferdowsi an verschiedenen Stellen für die Vervollständigung und Ausschmückung der eigentlichen Geschichten oder als eigenständige Geschichten eingliederte. Abschließend für heute sei noch gesagt, dass die Ferdowsi-Forscher und Kenner davon überzeugt sind, dass man auch dem Studium des gesamten Shahnameh zu folgender Einsicht kommen kann. Das Eingreifen Ferdowsis in den eigentlichen Inhalt der Geschichten geht nicht über die poetische und epische Ausschmückung und das Einhauchen eines philosophischen Geistes sowie die Darstellung seiner Weltanschauung hinaus. Bis zum nächsten Mal in dieser Sendereihe, dann also Khoda Hafez und eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Tafreshi mit dem Titel Meye Ishq, auf Deutsch Wein der Liebe.
چنان مستم از باده دوشینه، امروز چنان مستم از باده دوشینه، تا روز قیامتم هوشیار نخواهم شد، تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، در کوی جوان مردان عیار نخواهم شد، عیار نخواهم شد.
من مسلمه عشقم، من مسلمه عشقم، هوشیار نخواهم شد، هوشیار نخواهم شد، بس خواب خوش مستی، بس خواب خوش مستی، بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم شد.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe
Liebe Hörerfreunde, wir haben in unserem Beitrag immer wieder in die Abhandlung Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, über die Rechte der Menschen reingeschaut und darin Gesichtspunkte vorgefunden, die in den heutigen Menschenrechten unberücksichtigt bleiben, aber für die Beziehungen zwischen den Menschen von großer Bedeutung sind. Dadurch, dass Menschen miteinander verkehren, entstehen aus der Sicht Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, Rechte und Pflichten, und deren wichtigster Rückhalt ist die Moral. Die Beachtung dieser Rechte und Pflichten kann die Gesellschaft von Ungerechtigkeit befreien und zur Verbreitung eines schönen menschenwürdigen Verhaltens und menschenwürdiger Gesinnung führen. Im letzten Beitrag sprachen wir über die Rechte der Minderheiten im Islam. Wir sagten, dass der Islam sehr auf die Rechte der Bürger einer Gesellschaft achtet und die menschliche Unantastbarkeit würdigt. Der Mensch nimmt im Islam einen hohen Rang ein und Gott hat den Menschen geehrt. Imam Borir, Friede sei mit ihm, empfiehlt seinen Kindern: Gebt Acht, nicht die Rechte der Menschen und die Rechte Gottes zu verletzen. Die Devise des Islams lautet, Gerechtigkeit zwischen allen Menschen herzustellen, was auf der Überzeugung beruht, dass sich nichts an dem Prinzip der Gerechtigkeit ändert, wenn die Menschen verschiedenen Religionen Gottes angehören. Deshalb sehen wir, dass die islamische Lehre die Wahrung der auf Gottes Gerechtigkeit beruhenden Rechte der Minderheiten in der Gesellschaft unterstreicht. Die Soldaten des Umayyiden-Herrschers Muawiyah hatten die Rechte der Schriftbesitzer im Islamischen Reich verletzt und sich an deren Eigentum vergriffen. Als dies Imam Ali, Friede sei mit ihm, zu Ohren kam, bedauerte er dies sehr und sagte: Wenn ein Muslim im Islamischen Reich sieht, dass einem anderen Muslim oder einem Bündnispartner der Muslime ein Unrecht geschieht und sich darüber so sehr aufregt, dass er stirbt, so kann man ihm deswegen keinen Vorwurf machen. Gemäß den Lehren des Islams sind die Anhänger anderer Gottesreligionen, die in einer muslimischen Gesellschaft leben, Bürger dieser Gesellschaft. Sie können unter Wahrung der Grundlagen ihrer eigenen Religion zusammen mit den Muslimen ein friedliches Leben führen. Die islamische Regierung ist verpflichtet, sich an das Bündnis, das sie mit den Schriftbesitzern schließt, zu halten und deren Leben, Besitz und Ehre zu schützen. In einer islamischen Staatsordnung wie der Islamischen Republik Iran können die Minderheiten der Anhänger göttlicher Religionen frei ihren Gottesdienst ausüben und ihr Religionsunterricht baut auf der eigenen Religionslehre auf. Die religiösen Minderheiten können Kandidaten für die Parlamentswahlen aufstellen und diesen ihre Stimme geben, damit sie ihre Rechte vertreten.
Imam Sajjad hebt die Rechte der religiösen Minderheiten hervor und fordert die Muslime auf, ihnen kein Unrecht zu tun und sich an die mit ihnen getroffenen Vereinbarungen zu halten. Er sagt, dass sie dem Schutz Gottes und seines Propheten unterstehen. Die Treue zu einem Bündnisvertrag wird moralisch hoch eingestuft. Der Islam legt großen Wert auf die Beachtung von getroffenen Vereinbarungen und verurteilt einen Vertragsbruch. In einem Koranvers heißt es zum Beispiel: Ihr Gläubigen, haltet euch an eure Bündnisse. Zu den bedeutenden Ergebnissen der Beachtung der Vertragstreue gehört die Herstellung von Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit und Beachtung aller Bevölkerungsschichten. Der Islam lädt die Schriftbesitzer, nämlich die Anhänger anderer Gottesreligionen, zur Zusammenarbeit ein. Er möchte, dass sie unter Beachtung der Gemeinsamkeiten friedlich mit den Muslimen zusammenleben. Im Vers 64 der Sure 3 steht: Sag, ihr Schriftbesitzer, kommt her zu einem Wort, das zwischen uns und euch gemeinsam ist, dass wir Gott alleine dienen und keine Teilhaber neben ihn stellen und dass wir uns nicht untereinander an Gottes Staat zu Herren nehmen. Die Anhänger der anderen Religionen himmlischer Herkunft genießen also an der Seite der Glaubensanhänger des Islams Sicherheit, ebenso wie die Muslime in ihrem islamischen Land in Wohl und Frieden leben, muss auch das Recht auf Sicherheit und Frieden der anderen Gruppen in dieser Gesellschaft gewährleistet sein. Dies ist nicht anders als das Prinzip von der friedlichen Koexistenz und der Respektierung der Rechte der Menschen. Der große muslimische Rechtsgelehrte Sheikh Shaltut sagt darüber: Der Islam legt den Muslimen eine friedfertige Politik ans Herz, die sowohl über ihren Beziehungen untereinander als auch ihren Beziehungen zu den anderen Nationen herrschen soll. Der Frieden in den Beziehungen unter den Menschen schafft somit die Grundlage zur Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Austausch. Das Einzige, was der Islam von den Nichtmuslimen fordert, ist, dass sie den Anhängern der Lehre des Islams keine Schwierigkeiten bereiten. Aber diese Religion hat nie von ihnen verlangt, dass sie unter Zwang Muslim werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.